Hallo Leute, da sind wir wieder. Es geht so richtig rasend schnell los mit einer neuen Folge. Olli setzt mich richtig unter Druck. Der sitzt mir virtuell gegenüber. Der macht so richtig Pressure. Der hat sagt zu mir, du kannst den Sendeplan in die Ecke kicken. Er hat ein aktuelles brandheißes Thema, also Breaking News. Und ich soll mich hier fest anschnallen auf meinen Sitz. Es ist der 14. März. Es ist Episode Nummer 242 sogar. Alter Schwede. Ich hole tief Luft und halte für den Rest der Sendung meinen Mund und sage nur, guten Tag Olli, wie geht es dir?
Steffen, meinst du, das klappt mit dem Mund halten? Entschuldigung, die Vorlage musste ich jetzt einfach einmal aussuchen.
Ja.
Geht's dir gut?
Ja, hast rein sogar. Also heute fing ein leicht nebeliger Tag an und dann wurde es schön und dann bin ich mit meinem neuen Flugschüler losgeflogen und der war gefühlt ein Naturtalent. Vielleicht war es auch einfach ein Eingeber, der sich an der ersten Lessons besonders irgendwie glücklich eingestellt hat. Ich hatte heute einen schönen Flugtag.
Schön, das freut mich. Ich habe jetzt auch Feierabend, denn es ist Abend und da muss ich einmal sagen, hör mal hin. Hast du das gehört?
Okay, ja, sehr schön.
Wusstest du, dass Flensburger auch Wasser in solchen Flaschen verkauft?
Ich glaube, die machen alles in dem. Aber ist das denn stilles Wasser oder?
Da möchte ich jetzt nicht drüber reden.
Ah, okay.
Pass auf, Steffen, was ich heute tatsächlich mal vorhabe, mal was ganz anderes zu machen. Und zwar möchte ich, wir erzählen so viel über der Fliegerei, das Größte, das Beste, das Weiteste. Und ich möchte heute über das Zweitgrößte sprechen.
Über das zweitgrößte Thema?
Nein, über den zweitgrößten Produzent von Luft- und Raumfahrttechnik.
Ah,
kennst du den?
Von dem habe ich schon mal gehört. Das ist, wieso, wer ist denn der Größte?
Ja, jetzt ist es eine spannende Frage, ne?
Hm.
Weißt du es?
Wahrscheinlich irgendwie am Ende, das keiner vermutet, und zwar irgendwie so ein Militär-Dings oder McDonnell Douglas oder sowas.
Genau, also Nummer eins ist Lockheed Martin.
Oder Lockheed Martin.
Nummer zwei,
genau.
Nummer zwei ist The Boeing Company.
Oh.
Also wie ich dann ganz gerne mal sage, der Klapprad-Hersteller aus Seattle.
Aha, okay.
Und ich meine, es ist, also man müsste ja wirklich, also zwei Sachen. Einmal, The Boeing Company ist natürlich in den Medien gerade. Es ist im Gespräch.
Mhm.
Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe letzte Woche einen Vortrag gehört von einem Kollegen aus München.
Ja.
Schöne Grüße, ich weiß nicht, aber das hört, ich glaube es eher nicht. Und das habe ich so ein bisschen als Inspiration genommen, um mit dir über die Firma Boeing zu reden.
Hm, okay. Ja, vor allen Dingen, er hat gesagt, ich soll mir weder den Sendeplan noch irgendwas angucken. Er wird sich da alles sozusagen selber jetzt drum bemühen und ich soll nur, wie sagtest du dieses Wort? Das hattest du mir, das hat mich echt ein bisschen beleidigt. Ich glaube, du sagtest.
Was denn? Klapprad-Hersteller?
Nee, Sidekick.
Ach so.
Ach so, das war falsch, ne? Also
so.
Ich bin ja heute mal der Sidekick sozusagen.
Ja,
ja, genau. Ja. Sehr schön. Freue mich
und
drauf.
Und ich denke, also wir haben ja einen Bildungsauftrag. Aber ich dachte, wir trumpfen heute mal auf mit Geschichte,
ja.
Wissen, Halbwissen und Vermutung.
Okay, cool.
Das ist mal das Beste.
Cool, cool.
Genau.
Ich halte mich fest, schnall mich an und die Reise kann beginnen.
Genau. Und die Reise beginnt tatsächlich in einem alten Fachwerkhaus in Hagen-Hohenlimburg.
Deutschland oder was?
Deutschland, genau. Da ist nämlich der Wilhelm Boeing geboren.
Mhm.
Und dieser Wilhelm Boeing ist irgendwann in die USA ausgewandert, hatte dann einen Sohn, William Boeing dann, weil das Bö konnten die Amerikaner nicht so schreiben. Und dieser William Boeing hat ja irgendwie diesen Anfangsschritt gemacht, das, was heute The Boeing Company ist, zu gründen.
Hm.
Und das Ganze halt, 1916, also ist schon ein paar Tage her. Und der hat sich eigentlich nur gedacht, in Seattle, Mensch, ich würde eigentlich ganz gern mal ein Wasserflugzeug bauen. Und hat sich da mit einem zusammengetan, hat dann aus ganz klassisch, wie es damals war, Holz, Leinen, Draht und so weiter, angefangen, ein Flugzeug zu entwickeln. Sein Kompagnon ist leider ausgestiegen.
Hm.
Und dann hat er 1916
also
das
nicht,
erste Mal.
Aber der ist normal ausgestiegen, nicht irgendwie in der Luft oder?
Also aus der Firma ausgestiegen.
Ach so, okay,
ja,
gut.
Also war jetzt kein Unfall oder so.
Okay.
Zu den Unfällen kommen wir nachher.
Ja.
Genau. Und hat dann 1916 also den Erstflug gemacht und hat dann kurz danach eine Firma gegründet, die sich Pacific Aero Products Company nannte.
Und die hat Klappräder hergestellt.
Tatsächlich erstmal Wasserflugzeug.
Ach, okay, ne? Gut.
Also. Aber genau, und der Name war halt irgendwie ziemlich schwierig und der eigene Nachname ist ja sowieso cooler, deswegen kurz danach haben sie das Ganze dann schon in Boeing Aeroplane Company umbenannt. Und ich meine 1916, da musst du dir überlegen, das ist schon echt lange her.
Ja.
Und das war ja so die Gründerzeit. Und da fing es ja auch irgendwann an, ein paar Jahre später, mit den ganzen Airlines oder Transportgesellschaften. Erst hat man ja wirklich Postflüge gemacht. Gerade USA war das natürlich sehr interessant. Da gab es dann die Gesellschaft Boeing Air Transport. Also tatsächlich, Boeing hatte mal eine Airline. Hm. Wie gesagt, wir beleuchten erstmal so ein bisschen die Geschichte und hat sich halt gut gelohnt. Ne? Cargo bis heute immer noch ein sehr lukratives Geschäft. Und der Herr Boeing hat sich gedacht, Mensch, ja, Übernahmen sind gut, hat dann die Stearman Aircraft Corporation übernommen. Also jeder vielleicht kennt diese schönen Doppeldecker, diese Boeing Stearman. Mhm. Ja, das ist tatsächlich aus dieser Übernahme halt entstanden. Und Entschuldigung, wenn ich mich heute öfters räusper, es tut mir leid, ich bin noch so ein bisschen angeschlagen. Naja, und die haben dann halt mal ganz kräftig Fracht geflogen.
Ja, mit der Boeing Stearman aber nicht, ne? Das war ja...
Verschiedenes. Also ich spicke hier nur wieder bei Wikipedia, bin ich ehrlich. Mhm. Boeing Model 40 hieß es.
Ah, okay.
Das war so, genau. Und da gab es viel hin und her und da gab es auch so einen Skandal, wo es hieß, naja, hier Boeing hätte ja irgendwie... irgendwie Unregelmäßigkeiten bei den Ausschreibungen war, dass Boeing die ganzen Verträge bekommt. Ich sag mal, auch das hat also eine Art von Tradition. Und dann wurde das Ganze halt nie aufgeteilt. Und dann hat sich eine neue Firma gegründet, die nannte sich United Aircraft and Transport Company. Mhm. Boeing fand das ziemlich unlustig, hat aber auch seine Klage dagegen verloren. Und diese United Aircraft and Transport Company wurde halt weiter aufgeteilt und weißt du, was daraus entstanden ist?
Delta Airlines.
Sehr nice.
Ja, okay.
Tatsächlich United Airlines.
Aha, cool, gut, okay. Also
das ist halt so.
War schwierig die Aufgabe, deswegen musste ich ein bisschen raten.
Ja, das war sehr schwierig. Ja. Genau. Und wie das leider so war, dann kam natürlich der Zweite Weltkrieg. Da hat Boeing dann sehr, sehr viel Flugzeuge gebaut, also ganz klassisch B-17 und sonstige Flugzeuge. Da haben sie natürlich wirklich eine Menge Geld gemacht und konnten dann halt, ja, man kann einfach sagen, ihre Marktmacht weiter ausbauen. Ne? Also B-52 ist so ein Stichwort. Und irgendwann gab es halt die Anforderung, Mensch, Boeing, bau uns doch mal ein Tankflugzeug. So, und dieses Tankflugzeug, die KC-135, da hat man sich irgendwann gedacht, Mensch, da haben wir jetzt so ein Flugzeug, was schon so einen großen Rumpf hat mit viel Tankkapazität, da könnte man eigentlich ein Passagierflugzeug draus bauen. Mhm. Und daraus wurde dann die Boeing 707 gebaut, das erste Passagierflugzeug von Boeing. Also Turbinenjet-getriebenes Flugzeug von Boeing. Mhm. Und als Anekdote am Rande, du weißt, warum sich das Ding so gut verkauft hat?
Weil es eine lange Reichweite hatte durch die vielen Tanks.
So. Präsentationsflug, erinnerst du dich an die Nummer?
Du meinst jetzt den kleinen Looping von, eine Fassrolle von Dings.
Eine Fassrolle, ja, genau. Es gibt ein ganz tolles Foto aus diesem Cockpit der 707 beim Showflug. Und ich sag mal, alle sagten den Testpiloten, tu es nicht. Und was macht er? Ja. Er hat es getan, eine Fassrolle geflogen.
Wie hieß der Typ nochmal?
Es gibt dann ein Foto. Keine Ahnung.
Ja, ganz bekannter Name. Also kommt hier in seine Plan.
Ja,
ne?
Und es gibt da ein total schönes Foto aus dem Cockpit dieser 707 bei dem Vorverflug und das Ding steht halt quasi Kopf.
Ja, genau.
Und da haben die Kunden halt gesehen, Mensch, das Ding sieht so toll, also das klingt so toll, der kann sogar auf dem Rücken fliegen, kaufen wir.
Ja, genau.
Und in dieser ganzen Zeit, das fing also schon relativ früh an, hat Boeing immer wieder diverse Firmen übernommen. Also sei es Stearman, das, was wir eben hatten, dann North American Aviation, die sind vielleicht bei so alten Flugzeugliebhabern relativ bekannt. Die haben relativ bekannte Warbirds gebaut. Dann Rockwell, auch sehr bekannt. Ne?
Ja.
Und auch irgendwann die Hughes Aircraft Company. Mhm. Auch die unbekannt.
Ja.
Und dann gab's da die Firma Douglas, beziehungsweise McDonnell Douglas. Und da hat man dann irgendwann gesagt, Mensch, also wir haben einen Konkurrenten aus Europa, Airbus, das war so 1997. Mhm. Und wir wollen auch irgendwie mal Marktmacht sichern. Und da kamen die auf die geniale Idee zu sagen, lasst uns doch mal McDonald Duddies übernehmen.
Ja.
Und zu der damaligen Zeit, also 97, hast du eine Idee, was so die, wie der Markt so aufgeteilt war?
Wie die was aufgeteilt
war? Also wer hatte wie viele Flugzeuge ungefähr gebaut, weißt du es?
Also keine Ahnung, ich könnte mir höchstens nur im Prozent vorstellen, dass
Ja, genau.
Ne, so, keine Ahnung. Boeing würde ich, ich würde sagen, McDonnell Douglas hatte vielleicht nur maximal 15% von den. Also ich rate wirklich nur 15% so die Flugzeuge, dass wenn du alle ziehst, also Großraum und Kleinraum zusammen. Bei den Großraum hatten die weniger, ganz wenig nur. Ansonsten haben sie ja sehr viele MD, hier die MD-80 und so, die war ja schon recht erfolgreich, ne?
Ja. Also, ich muss gerade nicht zugehen, ich muss es einmal gerade scrollen. Mhm. Also, Airbus 35%, mhm. Boeing 60%, mhm. McDonnell Douglas entsprechend 5%.
Oh, okay, gleich. Aber so, schon wenig, jetzt, genau, ne? Genau.
Ziemlich wenig, ja. Ja. Ja, genau. Und wenn du jetzt sagst, hey, Boeing über die Hälfte des Commercial Aircraft, also Zivilflugzeuge, wenn du so eine Firma wie McDonnell Douglas übernimmst, mit 5% Marktanteil, wie denkst du denn so, wie ist dann so die Aufteilung? Ich meine, da gibt's ja ganz viele Posten, die dann ja plötzlich wegfallen. Mhm. Wie denkst du, wird es aufgeteilt?
The winner takes it all.
Mhm. Mhm. Wer war denn der Winner?
Anscheinend nicht Boeing, oder?
Genau. Ja. Und das ist halt das Interessante. Also McDonnell Douglas war eine Firma, die hatten gerade die DC-10 rausgebracht, oder nicht gerade, aber die hatten die DC-10 rausgebracht, die haben die ND-11 rausgebracht. DC-10, katastrophales Projekt. Viele Flugzeuge abgestürzt, ganz, ganz schlechtes Renommee. Und jetzt, wenn man so auf den Vorstand guckt, hat Douglas es tatsächlich geschafft, fast den kompletten McDonnell Douglas Vorstand, die Management-Ebene, ja, komplett bei Boeing reinzudrücken.
Ah, okay.
Und damals schon war es so, Boeing, Ingenieursfirma, die hatten Bock, geile Flugzeuge zu bauen. Mhm. Ja. McDonnell Douglas, Management-driven. Also, wir müssen Kosten sparen, wir müssen so billig wie möglich sein, wir müssen die Aktionäre befriedigen, die komplett andere Ansicht, ja. Mhm. Aber hier, 60% versus 5%, trotzdem haben die es bis jetzt sehr kondensiert auf so einzelne Sachen, haben die es geschafft, das Management halt zu Boeing reinzuschieben. Mhm. So, was glaubst du passiert mit der Firmenkultur?
Ja, ich glaube, das, was wir jetzt gerade so sehen, ne, oder? So ein bisschen?
Genau. Ja. Das sind die Ergebnisse. Also tatsächlich, ja, nachdem McDonnell Douglas da drin war und das Management da drin war, die haben sich wirklich betonfest da einzementiert. Das ist echt beeindruckend, ja. Und da war irgendwann zum Beispiel die Ansage, also wenn du ein Team, also wir sind, Boeing war immer, wir sind eine Familie. Hm. Und was hat McDonnell Management gesagt? Wir sind keine Familie, wir sind einfach nur ein Team. Das haben sie so tatsächlich gesagt. Hm. Ja. Und ich sag mal auch, Bei allen anderen Sachen, es kommt nicht darauf an, wie tolle Flugzeuge wir bauen, es kommt auch darauf an, wie viel Geld wir verdienen.
Hm. Ja, ja.
Und das Ganze seit ziemlich genau 1997. Hm.
Wie ist denn der Aktienkurs seitdem eigentlich?
Der Aktienkurs, das war das Einzige, was wichtig war. Und das ist halt das, auf was sie wirklich geachtet haben, ja, sage ich mal. Ja.
Ja.
Und ich sage mal Management, ne? Sagte die MD-12 was?
Ich kenne die MD-10, MD-11, ne? Das ist ja die Weiterentwicklung, klar, der DC-10, war die eigentlich erfolgreich wirtschaftlich? Ging so, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Aber MD-12 war wahrscheinlich ein Projekt, was nie gebaut wurde, oder?
Das ist korrekt.
Ja. Ich weiß es wirklich nicht.
Und,
ne?
Okay, ja, ja. Also eine MD-12 war ein neues Projekt von einem Flugzeug. Also diese 10 MD-11 war halt drei Triebwerke, es ging halt viel um ETOPS, um wie lange kann ich über Wasser fliegen und sowas alles, und drei Triebwerke ist immer noch günstiger als vier, bla bla und so weiter. Die MD-12 ist ein Flugzeug, und googelt es mal, vier Triebwerke, zwei durchgängige Passagierdecks.
Ach.
Ach, ja. Mensch, ja, ich habe ein Déjà-vu,
ja, ja,
ich glaube,
genau,
du auch, oder?
Ja, genau. Ja.
Geil, ne? Und was haben die von McDonald's und Boeing gesagt? Ja, nee, also, nee. Lass uns mal das Zeug, was wir haben, einfach mal ein bisschen pimpen, ein bisschen verbessern. Das für so ein Flugzeug, das gibt's keinen Markt.
Ja, okay, Marc, da könnte man argumentieren, da hätten sie ja, haben sie ja so ein bisschen recht gehabt. Ne? Ich meine, der 380er, darauf spekulierst du ja an, der so richtig weggegangen wie geschnitten Brot ist er ja auch nicht, ne?
Naja.
Also er hat die auf jeden Fall aufgemischt, das kann man sagen.
Ja,
ne?
das auf jeden Fall. Mhm. Und das war halt schon sehr spannend. Und dann guckt man sich mal an, okay, was für Flugzeuge gab es denn bei Boeing und was bei Airbus? Die 737, eine Entwicklung, die ich glaube jetzt gerade 60 Jahre alt wird.
Mhm. Ja.
Irgendwie sowas, ne?
Ja.
Und was hat man gemacht? Okay, es ist einfach, wir haben dieses Flugzeug und wir verbessern das einfach nur. Airbus hat ein A320 rausgebracht, hat ein 321 rausgebracht, 319, 318, okay, der ist gefloppt, aber viel neuer.
Ja.
Und so ging das halt weiter und irgendwann hat Airbus gesagt, Mensch, wir brauchen wieder was Neueres, in dem Fall jetzt, wir bringen diesen 320 Neo raus. Und ich weiß, da gibt es viele Diskussionen, ob besser oder nicht, oder ne, Kabinenlayout. Das ist aber, hängt aber sehr unabhängig vom Konstrukteur, ja, vom Flugzeugbauer. Mhm. Was hat Boeing gemacht?
Ja, die haben Pimp Up My Klappfahrrad, ne?
Mhm, ja. Und ich meine, das war halt problematisch, weil die alte 737 war ja mit diesen damaligen Triebwerk in der Erstausstattung. Das Triebwerk war ja sehr schmal, lang. Du kennst sie ja noch.
Ja, ja, genau.
Und da halt, ich sag mal, die Zeit ist halt weitergegangen. Die Triebwerke wurden effizienter und man hat halt festgestellt, total doof, dass je größer der Fan ist, also im Endeffekt, je größer der Durchmesser des Triebwerkes, desto spritsparender werden diese Scheißdinger.
Mhm. Ja. Wobei, ich habe mir auch sagen lassen, die alte 737, die hatte deshalb auch so ein geringes Freibord, natürlich. Weil damit man sie, die wird ja auch so damals, ne, ich meine vor 60 Jahren, musste die ja irgendwo auf Wald- und Wiesenplätze anfliegen können und damit die Leute da von Hand noch die Sachen einladen konnten, sozusagen. Ne? Deswegen war da alles so niedrig. Ne? Aber es passt natürlich später nicht mehr so sehr. Ne?
Ja, genau. Ja. Und gut, dann kam man auf die Idee, gut, wir brauchen einen, also Boeing hat das muss man einfach sagen, einfach um durchs Management einfach verschlafen, was Neues rauszubringen. Haben sie gesagt, naja, bevor wir jetzt was Neues rausbringen, alles neu entwickeln, alles neu zulassen, das dauert viel zu lange. Boeing, die halt ja managementmäßig das Ganze verschlafen haben, hätten natürlich ein neues Flugzeug entwickeln können. Ja, das braucht natürlich viel Zeit, du musst es zulassen, du musst es testfliegen. Also hey, wir haben doch schon eine Konstruktion, warum pimpen wir den nicht einfach auf?
Ja.
So, und wenn du jetzt hingehst und sagst, Mensch, wir wollen, also da kommt jetzt wieder das McDonnell-Douglas-Management ins Spiel. Mhm. Wenn du sagen würdest, Steffen, als Manager, erweitert mir doch mal das Flugzeug, wie würdest du da vorgehen? Würdest du sagen, Mensch, guck mal hier, Airbus, die haben jetzt den Neo vorgestellt. Ja, wir haben Zeitdruck, aber wie würdest du das vielleicht sagen? Also würdest du sagen, mach schnell, schnell oder mach gut, gut? Rhetorische Frage,
ja,
ich weiß.
Ja, ist rhetorische Fragen. Mach's schnell und gut, würde ich sagen.
Genau.
Ja.
Und sicherlich weißt du, wenn man unter Zeitdruck arbeitet, haste makes waste, ist meistens eine schlechte Idee. Mhm. So, was hat das Management sich überlegt? Also gerade die Ex-MD-Manager in jedem Besprechungsraum, das ist kein Jazz, wo wir Besprechungen haben für dieses neue 37-Erweiterungsprojekt, in jedem Besprechungsraum hängen wir eine Uhr auf.
Ja.
Mit einem Countdown, weil das Ding fertig sein soll.
Oh.
Also wir bauen keinen Druck auf, aber also den Countdown habt ihr schon, bis dahin muss es laufen.
Oh. Oh. Okay, du meinst immer, also praktisch so ein, so eine Stundenzähler, der rücklief und sagte, dieses Meeting eine Stunde, fertig. Ne?
Nein, in 365 Tagen muss das Flugzeug fertig sein.
Oh.
Viel Spaß, die Zeit läuft.
Okay. Ah, das ist nicht
baut
gut.
Baut mit Sicherheit keinen Druck auf.
Nein. Okay. Das wusste ich nicht. Das ist ja ganz schön. Naja, okay, gut.
Gut, jetzt kann man natürlich noch tiefer graben. Mhm. Ich meine, es gibt genug Dokumentationen, die das auch zeigen. Also auch die E-Mails zu sagen, hier, macht schnell und testet dich so genau.
Mhm.
Und genauso, das war halt der Vorteil für Boeing. Die Lobbyarbeit war ne, seit dem Fracht-Airline-Skandal damals, 1926, 34, Entschuldigung.
Ja.
Lobbyarbeit war schon ein Steckenpferd von dieser Firma, ja. Und es ist halt so.
Du meinst jetzt
normalerweise,
von
wenn du
McDonnell Douglas oder von Boeing?
Ja,
Boeing. Okay. Ja.
Ich sage jetzt Boeing jetzt in generell.
Mhm.
Und man hat dann irgendwann angefangen zu sagen, okay, wir bauen Flugzeuge. Wenn wir ein Flugzeug bauen, was müssen wir machen? Wir müssen es zulassen. Was brauchen wir dafür? Die FAA. So, die FAA hat natürlich irgendwann so viel Arbeit gehabt, dass sie gesagt haben, okay. Und das war ja auch im Sinne von Boeing. Da haben sie darauf hingearbeitet und gesagt, okay, pass auf, wenn wir hier in eurer Firma Leute haben, die das Ganze kontrollieren, könnten wir die ja einfach mit einer FAA-Mütze ausstatten. Und obwohl sie bei Boeing auf der Payroll stehen und angestellt sind, lassen wir die doch mal die Sachen kontrollieren. Das ist doch mit Sicherheit völlig unabhängig und eine total gute Idee.
Weißt du eigentlich, ob die diese ausgeliehenen Arbeiter oder wie man das irgendwie nennen würde, waren die in Seattle oder waren die, ich glaube, wo ist die FAA? Oklahoma oder irgendwie?
Die haben es schon in Seattle, ja, bis heute.
Ah, also okay, die sind also direkt neben der Firma sozusagen oder bei Boeing selber.
Ja, genau. Ja, also das heißt direkt neben der Firma, das ist ja diese andere lustige Sache. Boeing hat ja irgendwann mal, das Management hat irgendwann gesagt, also dieses Ingenieurspack, ne?
Ja.
Damit wollen wir nichts zu tun haben.
Ja.
Und haben dann tatsächlich gesagt, ja, also wir verlegen unseren Hauptsitz. Also die Ingenieure können da gerne in Seattle weiterbasteln, aber wir wollen natürlich dahin, wo wirklich das Zentrum der Macht ist, wo alles läuft und wo wir also direkt alles machen können. Und haben dann tatsächlich das nicht wirklich direkt bekannt gegeben, haben dann ganz wichtige Leute wie Presse und weiß nicht was in den Flieger gesetzt und quasi kurz vor Abflug nur gesagt, es geht übrigens nach Chicago. Und dann wusste man, das war 2001, die neue Firmenzentrale ist also in Chicago.
Ja.
Tatsächlich 22 haben sie dann den Firmensitz erneut umgezogen und zwar nach Arlington, Virginia, Sichtweite zum Pentagon. Das finde ich auch sehr lustig.
Am Ende machen sie auch noch Militärflugzeuge, ne? Oder?
Ja, klar, logisch. Ja. Das ist natürlich ein riesen Bereich.
Ja.
Genau. Also zurück zu den FAA-Inspektoren. Das heißt, die Leute waren also auf der Payroll von Boeing, mussten aber irgendwie total objektiv in der Rolle eines FAA-Inspektors sagen, habt ihr gut gemacht, ist abgenommen, können wir so fliegen lassen. Glaubst du, das läuft?
Also man kann natürlich nur irgendwie auf das Ergebnis gucken, aber ich ruder jetzt mal ein bisschen quer und sage, wenn ich jetzt so Fluglehrer bin oder ein Flugprüfer, also ein Checker oder irgendwie sowas in der Art, ne, dann bin ich ja trotzdem meistens irgendwo anders angestellt und nicht vom LBA selber, mache aber in deren Namen Prüfung.
Ja.
Also so das Konzept so ein bisschen ist es ja auch, weil das ich meine, die FAA kann sich ja nicht diese Spezialisten leisten, einfach schlichtweg. Oder das LBA, das kann sich gar nichts leisten mehr. Entschuldigung, hoffentlich hört da keiner zu. Ich habe euch lieb. Du weißt, was ich meine. So ein bisschen ist ja immer so eine Trennung oder so eine Vermischung da drin.
Genau, aber dein Arbeitgeber würde, glaube ich, erstmal einen Teufel tun, uns zu sagen, also hier haben wir jemanden, der kann gar nicht fliegen, aber den wirst du doch mal garantiert durch den Check gehen lassen, ne, dass der das besteht.
Also ich hab's da, wo ich gearbeitet habe, nicht erlebt, wollen wir so sagen.
Nee, ja. Also von daher, also das, war bei Boeing ein bisschen anders.
Ja.
Aber gut. Genau. Und es gab ja auch schon im Vorfeld diese 8-7-Story, ne? Also da hat Boeing es endlich geschafft, einen neuen Langstreckenjet zu entwickeln. Und ich meine, allein so diese Sachen bei dem Rollout-Event haben die ja tatsächlich nur so einen Dummy dahingestellt.
Ja, das war,
wo die Leute nachher gesagt haben, da war Holzverkleidung statt Türen drin und die mussten tatsächlich ein Cockpit ganz viel Gewicht reinpacken, damit das Ding sich nicht auf den Arsch sitzt, weil vor dem Cockpit gar nichts eingebaut war.
Ja, das ist irre, ne? Das war nur eine leere Konservenhülle, also aus Plastik natürlich, oder?
Ja.
Aus Coach,
ja, genau.
Ne? Ja. Ja. Einfach nur,
und
um die,
so gab's halt,
um das, um die zurücklaufende Uhr sozusagen zu.
Ja, genau. Weil auch da war wieder so eine rücklaufende Uhr und sie mussten die mussten den Termin halten und sie wussten alle, das wird nichts. Ja, und dann haben sie halt diesen großen Fake gemacht.
Ja.
Und dann kam die 37 Max. Wir hatten ja schon angerissen, größere Triebwerke, das heißt, man musste die also weiter nach oben, nach vorne platzieren. Man hat festgestellt, Mensch, wenn man jetzt so richtig Gas gibt, dann macht das Flugzeug so komische Sachen. Das ist irgendwie schlecht, da müssen wir ein System einbauen. Wie machen wir das denn? Und das war ganz klarer Druck. Man sollte die 37 Max, die neuere 37, natürlich mit der ganz normalen 37-Lizenz weiterfliegen und keine extra Schulung dafür brauchen. Mhm. Und hat man überlegt, Mensch, wie machen wir das denn? Und dann kam jemand auf die geniale Idee und sie sagt, pass auf, wir bauen ein System ein, das heißt, das nennen wir MCAS. MCAS ist tatsächlich ein System, was auch in der militärischen Branche schon Einzug gehalten hat, was technisch nichts, aber gar nichts damit zu tun hat. Aber wo wir sagen können, das haben wir schon mal so gebaut, das ist genau derselbe Name, das wird mit Sicherheit leicht funktionieren, das brauchen wir auch gar nicht in Handbüchern so reinschreiben. Und da passt das schon.
Das war der, was ich jetzt letztens gehört habe, dass dieses MCAS war bei der 767 eingebaut, ne? Und zwar auch nur bei der Tanker und nicht bei der Tanker-Version, die ist ja brandneu. Bei irgend so einer anderen Version war es eingebaut und war auch nur dazu da, um so einen Upwind-Turn, das ist so ein Flugmanöver, was in der Zertifizierung machst, damit da der Flieger stabilisiert wird. Ne? Das hat nichts mit den Triebwerken und irgendwas für die Kenner unter uns sozusagen. Also nur, falls jetzt einer zuhört. Ja. Noch.
Ich versuch's zu vereinfachen. Die fliegen, entschuldige ich mir, es ist ein bisschen einfach gehalten. Es geht halt um diese ganzen Sachen. Naja. Und dann, also es gab viele Leute, die wirklich Bauchschmerzen hatten, das Flugzeug in Luft zu bringen von Boeing. Aber sie wurden halt leider nicht gehört. Und wie es so kommen sollte, das MCAS-System nimmt nur die Messwerte von einem AOA-Sensor, das ist ein Anstellwinkelsensor, der also quasi den Anstellwinkel von dem Luftstrom zum Flugzeugrumpf, zur Achse sozusagen misst. Und irgendwann kommt dann der Tag, wo es halt genau mit diesem Sensor Probleme gibt. Und das war der Lion-Air-Flug. Lion-Air war zuerst.
Genau, Lion-Air-Flug,
ja,
ne?
Genau. Ja. Genau.
Ich bin gerade überlegen, haben wir da eigentlich schon einen Podcast gemacht?
Ach, keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja.
Ja, ne? Ich glaube, da haben wir nämlich auch schon damals berichtet, glaube ich, ne?
Genau, und also long story short ist jetzt auch wieder vereinfacht. Nochmal, wie gesagt, die Kollegen, die fliegen, nehmen es mir nicht übel. Die hatten halt mit dem Sensor halt irgendwelche Schwierigkeiten. Mhm. Der hat dann irgendwas Falsches gemessen. Das wurde auch auf dem Flug davor, wurde da was eingetragen. Die Techniker hatten nichts gefunden. Und dann kam die Lion Air 610. Das ist der Unglücksflug.
Mhm, genau.
Und was würdest du sagen, Steffen? Also was ist da die Ursache? Also warum ist das Ding abgestürzt? Wer ist schuld daran?
Ja, die Schuldfrage stelle ich bei dir nicht mehr. Da habe ich ja einmal so einen draufgekriegt.
ich weiß. Ja. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn du dich jetzt mal in die Lage von einem Fußgänger versetzen würdest, wenn ich dich frage, Steffen, du bist ja gar nicht mit Fliegerei zu tun, wer hat denn Schuld an dieser ganzen Sache?
Naja, dass man, also ich aus dem Bauch, wie, da ist ein System, das entscheidet darüber, also das ist zu simpel aufgebaut oder zu anfällig.
Mhm. Ja. Mhm. Also der Ingenieur?
Ja, jetzt bist du gerade wieder weg.
Jetzt. Ja, also du meinst den Ingenieur? Oder,
Ach so, der, ja, genau, also der das Design, eher gesagt. Also ganz unten, das Design, das würde ich ansetzen. Ne?
Okay, oder halt das Management, die dafür gesorgt haben, dass das so schlecht umgesetzt wurde, das Projekt?
Das würde ich jetzt dazu zählen. Ne? Also jetzt, jetzt können wir wieder der organisatorische Faktor, der Fehler beim Unfall, jetzt um mal jetzt das Käsescheiben-Symbol da wieder zu, wie heißt das? Reed? Nee, wie nennt sich das? Der, die Käsescheiben erfunden hat?
Genau der.
Ja, genau. Da würde ich sagen, das ist die erste Scheibe, die Organisation. Ja.
Genau, ja. Aber ich sag mal, der Fußgänger, der Reason war es, das Reason'sche Käsescheibenmodell nicht kennt, würde sagen, ja, scheiß Firma, scheiß Management, scheiß Ingenieur.
Ja. Ja, genau.
Sind wir uns einig.
Ja, ja, genau.
Ist ja ganz klar. Wenn wir jetzt mal nochmal zurückgehen, der Flug vor dem Unglücksflug, da hatte die Crew quasi dasselbe Problem. Mhm. Da ist die Trimmung plötzlich losgelaufen, das MCAS hat sich aktiviert und die haben eingetragen, wir hatten Airspeed Unreliable, also falsche Messinstrumente. Mhm. Was hat der Techniker gemacht am Boden? Hat sich die Höhen- und Geschwindigkeitsmesser angeguckt, hat gesagt, nö, passt doch alles. Hat das Flugzeug abgeschrieben und das Flugzeug konnte auf den nächsten Flug gehen. Mhm. So, wer ist jetzt schuld? Der Kapitän auf dem Vorflug, der das nicht richtig eingetragen hat, in dessen Haut ich wirklich nicht stecken möchte, davon mal abgesehen. Oder der Techniker, der das nicht richtig geprüft hat.
Ich Ich glaube, hat er es wirklich, jetzt, ich bin gerade am Kopf, kratze mich gerade am Kopf, hat er es wirklich falsch eingetragen?
Ja, der hat irgendwas wie erst mit einem Reliable eingetragen, hat aber nicht auf MCAS-Aktivierung hingewiesen.
Okay, das mag sein. Aber ich glaube, er hatte wirklich komische Geschwindigkeitsanzeigenwerte, weil halt durch diesen Justierfehler, jetzt werden wir wieder technisch, so, von dem AOL-Serum, das waren seine Anzeigen wirklich scheiße. Aber er hat nicht eingetragen, dass er einen Trim Runaway dadurch hatte, sozusagen. Ne?
Genau, ja, richtig. Genau. Das, also Trim Runaway oder irgendwie sowas wurde nicht eingetragen. Mhm. Kann man jetzt auch schon mal tatsächlich mal weg von Boeing gehen und sagen, was soll denn der Scheiß? So, dann kommen wir zu dem Unglücksflug und ja, die sind gestartet, hatten halt, ich sage jetzt mal ganz einfach, komische Anzeigen und der Kapitän war mit dem Kumpel unterwegs, gibt diesen Cockpit Voice Recorder und jetzt stell dir vor, dann fliegen die, starten, merken, dass das gerade völlig aus dem Ruder läuft, also die Anzeigen an den Instrumenten sind ganz komisch. Der FO sagt zum Kapitän, Altitude Disagree. Mhm. Der Kapitän sagt, okay. Beim Kapitän stand irgendwie 340 Fuß drin, beim FO 570. Das war schon mal sehr komisch. Und dann sagt der Kapitän zum FO, oh, ich glaube, wir haben, ich sag mal, Airspeed Unreliable. Mach mal die Memory Items. Weißt du, was der Co. gemacht hat?
Nee, ich sitze jetzt gerade wirklich ganz doof da. Also so genau, okay, das Ding nun auch.
Ja. Der Co. hat nichts gesagt dazu. Der hat nicht reagiert.
Okay.
So, 7 Sekunden später fragt der FO den Kapitän, was denn die Höhe wäre, auf die er jetzt steigen will, damit er das dem Radarlotsen sagt. Mhm. Wir haben ein bisschen hin und her diskutiert und ja, gut. Haben sich dann irgendwie mehr oder weniger geeinigt in den nächsten 15 Sekunden, dass sie irgendwie ein Holding brauchen und ein Flight-Control-Problem hätten, aber so richtig klar war jetzt nicht. Und dann sagt der FO zum Kapitän, du, lass uns mal die Klappen einfahren. Jetzt muss man das so wissen, dass dieses MCAS-System in Flaps Up nur anschaltet, nicht in Flaps One.
Mhm. Ja.
Ist natürlich ziemlich doof. Und der Kapitän war halt in dieser Situation, das ist eine hochdynamische Situation,
ja,
völlig, also am Limit und sagte zum FO, flieg du mal weiter. Was sagt der FO?
Was er sagt oder was er macht?
Nee, Standby.
Ja, ja, okay.
Also der Kapitän sagt zu Co., ich sag mal in unserem Sprechen, in unserer Firma, ja, you have control, und der FO sagt, Standby, nee.
Ja, will ich nicht, ne? Ja, ja.
Stattdessen sagt dann der Co., fahr mal die Klappen weiter schnell an. Viel mehr weitere Sachen plötzlich Flugzeug ist 35 Grad quer, Bank Angle Core und Out kommt. Also es ist hochdynamisch.
Ja, 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 klar. Ja.
Und der Kapitän kriegt das Flugzeug aber noch so mehr oder weniger gehalten. Also der trimmt ganz massiv gegen das MCAS irgendwann gegen und schafft es, das Flugzeug irgendwie im Himmel zu halten. Ja. Bis zu dem Punkt, wo dann der Kapitän versucht, sich einfach das, einfach Kapazität zu schaffen und sagt dem FO, er soll bitte übernehmen.
Hm. Noch zum zweiten Mal jetzt, oder? Wie ist es?
Ja, 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 genau. Ja,
okay.
Also, da war noch viel zwischendrin, also man kann den Unfallbericht nochmal lesen. Und ja. Es ist wirklich, es liest sich echt, da rollen sich die Zehennägel auf. Ja,
ja, ja.
So, und das Problem ist, da muss dazu wissen, dass MCAS, da hat man in der ganzen Flugerprobung schon festgestellt, Mensch, das ist nicht so gut, wenn das einfach wie wild trimmt. Und es trimmt immer nur, ich sag mal, eine bestimmte Anzahl von Trim-Units. Und der Kapitän hat das, ob bewusst oder nicht, relativ gut gemacht. Der hat immer ganz viel getrimmt, ja. Mhm. Also immer ganz getrimmt, 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 bis der Steuerdruck weg war. Dann ist das MCAS wieder eingeschnitten. Mhm. Hat er wieder so lange getrimmt, bis der Steuerdruck weg war. Also eigentlich ziemlich smart, muss man sagen.
War das nicht so, dass diese Trimmung extrem schnell ging?
Ja, trotzdem. Also er hat das Ding immer wieder auf Ruderdruck 0 getrimmt, dann kam das MCAS wieder und hat er wieder getrimmt. Das war immer so ein Ping-Pong-Spiel.
Genau.
Der FO.
Ja, okay, gut. Ich wollte einfach
der
nur.
Der FO ist dann hingegangen.
Mhm. Okay.
Ja, der FO ist dann hingegangen, hat übernommen und hat immer nur ein bisschen getrimmt und immer mehr gezogen. Und irgendwann hat das MCAS immer weiter runter getrimmt, dass er einfach von der Kraft her das Flugzeug gar nicht mehr oben halten konnte.
Ja.
Und das immer weiter runter ging und halt irgendwann, auf den Boden eingeschlagen ist.
Ja, okay.
Und jetzt stellen wir uns wieder die Frage, wer ist denn jetzt plötzlich schuld?
Also am grünen
Tisch. Die Schuldfrage wissen.
Ja, ja, die Schuldfrage will ich nicht beantworten. Am grünen Tisch. Ich kann halt noch technische Details dazu kriegen, weil diese olle 37 nur wirklich jahrelang geflogen bin. Ne, warum es so schwer ist, dagegen zu trimmen, weil einfach die Trimgeschwindigkeit dieses MKs extrem hoch war, gegenüber dem, was der Autopilot elektrisch trimmt. Nicht der Autopilot, der Mensch mit seinem Schalter.
Steffen, wir können das abkürzen. Ja? Steffen, wir können
aber
das abkürzen.
Aber warum jetzt? Steffen. Ganz ehrlich, also es gibt Verfahren dafür, ganz kurz. Sie haben nicht die richtigen Verfahren angewendet. Sie haben Unreliable Airspeed nicht angewendet, weil da gibt es Verfahren dafür. Und sie haben nicht Runaway Trim erkannt und dafür gäbe es Verfahren für. Du könntest das so runterbrechen und sagen.
Steffen, wir können es abkürzen. Ja? Ich lese dir mal vor. FO Training Record Summary.
Oh.
Also im Unfallbericht steht drin, wie war der denn im Training? Juni 2013, Check durchgefallen. Hm. Er ist nicht in der Fähigkeit, also konnte nicht einen Localizer-Frequenz eindrehen und hat es nicht geschafft, richtig einen Glideslope zu senden, zu descenden, also zu sinken. Der Checker hat gesagt, es war, it was caused by lack of situational awareness and judgment.
Mhm. Ja.
Einen Monat später. Wieder ein Checkflug, der Recheck. 15 Kommentare an bestimmten Items des Checks, die nicht gut waren, also von Basic Flight Characteristics bis Stall Recovery brauchte er also viel mehr Zeit als üblich. Mhm. Später im Juli Engine Failure Training nicht erfolgreich. Mhm. Ich vereinfache das jetzt für die Nichtflieger.
Ja.
Nächstes Jahr im Juni war wieder der Check, hatte er wieder Probleme am Checkflug. Kurz vor der Landung, dass er also zu hektisch eingegriffen hat, zu hektisch gesteuert hat und Probleme hatte, das Flugzeug überhaupt auf die Bahn zu bringen. Im Juli dann wieder ein Recheck, hat das nicht geschafft, die Departure richtig zu fliegen. Mhm. Februar 16, wieder ein Check mit Problem. August 16, auch wieder ein Problem im Simulator. Und das zieht sich so durch bis August 2018, wo er also auch schon wirklich bei Basic-Sachen im Simulator einfach, ich darf mal deutsch sagen, verkackt hat. Mhm. Also dieser Typ war einfach, ich sag mal, eine Niete. Der konnte nicht richtig fliegen.
Also mit anderen Worten, in den Riesenskäsescheibenmodell war das keine Käsescheibe, sondern es war ein Loch mit ein bisschen Käse.
Ja.
Ja, okay. Ja,
absolut.
Aber Lion Air hatte doch mehrere solche Fälle, ne? Weil Lion Air war doch hier Indonesien schnell aufgebaute Sachen, die hatten doch einige Incidents, die irgendwie auf Training zurückzuführen waren. Oder täusche mich da? Oder
kann sein, weiß ich nicht. Aber es zeigt halt auch. Und also ich bin gerne dabei, den Klapprad, die Hersteller zu bashen. Ne?
Ja.
Also da bin ich wirklich vorne mit dabei.
Ja.
Aber wenn man sich jetzt diesen Unfall mal ganz genau anguckt und ich kann das, also der Unfallbericht, das sind irgendwie 300 irgendwas Seiten. Das ist relativ viel zu lesen. Mhm. 322 Seiten. Aber wenn man sich das mal wirklich so anguckt, muss man ganz ehrlich sagen, ja, das Flugzeug ist schlecht konstruiert, aber das war jetzt nicht der einzige Grund.
Also ich war ja nun sozusagen da ja auch noch live mit dabei, als es nicht passiert ist, aber zumindest bei dieser ganzen Diskussion, als es irgendwie anfing. Und ich kann mich selber noch an unser aller Gefühl erinnern, als wir denn die Gründe da rauskamen. Es ging ja relativ schnell. Nach 7 Tagen war ja schon bekannt, MCAS und sowas, ne? Und nachdem man sich das mal so durchgelesen hat, wie das funktioniert, wenn die Klappen eingefahren ist, mit welcher Geschwindigkeit das geht und so, deswegen habe ich ja vorhin nochmal gesagt, mit diesen technischen Ansätzen, da gab's die Grundstimmung am Anfang war, ey, die hätten einfach nur einen Schalter ausschalten müssen, gemäß Verfahren, und dann wäre das Ding normal fliegbar gewesen.
Ja, aber das Verfahren gab es bei Lion Air noch nicht. Es gab es bei Äthiopien. Das ist ein anderer Fall.
Es gab damals schon. Es gab ja auch auf der Ollen 237, die ich geflogen bin, 300er Ollen, Quatsch hier. Also genau, die Klassik sozusagen. Da gab es auch das Verfahren Runaway Stabilizer. Und in der Kategorie hättest du das einsortieren können. Und da ist die erste Aktion fucking Switch off, ne? Fucking Trim Cutout Switch it off.
Ja, genau. Aber man muss halt fairerweise sagen, dass dieses MCAS-System da bei der Crew nicht wirklich bekannt war, weil es nie trainiert oder bekannt gegeben wurde.
Nein.
Also das war ja wirklich ganz, ganz schlecht dokumentiert. Also da muss man fairerweise sagen.
Das war nicht dokumentiert, gar nichts, aber ich meine so von den Symptomen. Du bist da drinnen, auf einmal rennt die Trimmung los wie blöd. Da würdest du schreien, Runaway Stabilizer. Ne? Und da das Verfahren ist, Trim Cutout Switch out. Ich will nur erzählen, wie damals unsere Reaktion war, als was von einem normalen, educated Pilot Corps, der dann da so seinen Kommentar angeben, dass du sagst, ey, wieso haben sie das nicht laut geschrien gemacht, so wie wir das trainiert haben schon, und dann wäre das Ding nicht aufgetreten. Da gebe ich dir recht. Also von der Seite her war die Crew
da schwach. Das Problem ist, Steffen, dass das MCAS natürlich nicht ständig reintrimmt, sondern immer nur, ich glaube, 1,5 oder 3 Units, ich weiß es nicht.
9 Sekunden
lang. Tatsächlich?
Nee, nicht 9, alle 9 Sekunden.
Nee, auf.
Genau, hat es reingehauen. Genau, alle 9 Sekunden.
Also du hättest es, und der Kapitän, das muss man ja fairerweise sagen, der hat immer dagegen getrimmt, bis auf Steuerdruck 0, dann kam es MCAS wieder und er hat wieder dagegen getrimmt. Das war jetzt nicht schön, aber er hatte die Situation mehr oder weniger unter Kontrolle.
Mhm. Ja.
Und das ist halt so, da muss man halt dann auch, wie gesagt, so gerne ich bashe, fairerweise sagen, da kamen wieder ein paar Sachen zusammen.
Ja, genau, okay, gut.
Und es ist halt, klar, die Medien hängen sich daran auf, und es gab jetzt ja diesen Zwischenfall mit der United 777, das fand ich so schön, mit diesem tollen Video, wo der Reifen während des Takeoffs quasi, oder während der Departure abgeworfen wurde, was dann auf einen Parkplatz gefallen ist, und ich würde ja so gerne sehen, du kennst das, wenn du was an die Versicherung schreibst, da musst du irgendwie so Bild mal, wie der Unfallhergang war. Also das Bild hätte ich gern gesehen, und auch das Gesicht der Versicherung, wenn man sagt, er ist im Flugzeugreifen auf mein Auto gefallen. Aber selbst da sind die Medien wirklich amok gelaufen, wo man einfach sagen muss, das ist ein Boeing-Flugzeug, das war der 777, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt Boeings Schuld, dass da so ein Reifen sich gelöst hat.
Nee, genau. Also, weil das passiert Airbus genauso, ne?
Es hängt halt einfach beim Operator, ne? Und deren Wartung. Vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen, vielleicht ist was materialmäßig kaputt gegangen, ich weiß es nicht. Mhm. Aber das fand ich schon. Es ist jetzt eine Hexenjagd.
Ja, klar, logisch.
Also man muss leider ganz klar sagen, die Unternehmenskultur ist seit 1997 versaut von Boeing. Mhm. Ja, also dieses, wir achten nur auf den Stock Price, also den Börsenwert. Und es gab jetzt kürzlich gerade ein Video, das stellen wir auch noch in die Shownotes, von einer Late-Night-Show, die das so, aber so dermaßen auf den Kopf trifft, diese ganze Thematik. Ich finde es schön, du hast es ja auch gesehen, oder?
Ja, John Oliver, ne? Late-Night, ne? Ja, genau. Welches Kamel ist oben?
Ja, genau. Welches Kamel ist oben?
Ja.
Und ich glaube aber auch, dass es schwer ist. Also Ich darf sagen, ich war auf einer Boeing Safety Conference, und da war der Head of Safety von Boeing, und der hat wirklich überzeugend, da muss ich sagen, das nehme ich ihm auch ab, der hat überzeugend gesagt, er will das nie wieder erleben. Und das glaube ich ihm bis heute.
Okay.
Aber, und das muss man halt auch sagen, von einer so über 25 Jahre, ich mag das so sagen, versauten Unternehmenskultur, zu einer Kultur zurückzukommen, wo man sagt, da läuft was nicht richtig, wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen, um diesen Fehler zu beseitigen, wir müssen offen kommunizieren. Alles, was da dran hängt, ja, diese Just Culture, diese Fehlerkultur, das ist, also ich behaupte mal, das ist nicht mal in 5 Jahren möglich.
Nee, das haben die ja sehr grundlegend, sind sie ja seit, keine Ahnung, 15 Jahren dabei, das kriegst du auch nicht so schnell wieder zurück, ne?
Nee.
Ja, vor allem der Porzellan also,
da muss man,
ist
da. Muss man ganz ehrlich sagen,
ja.
Ja, total. Mhm. Und wenn man sich die Reports anguckt, je nachdem, welches Boeing-Werk, ne, das gibt ja das eine ohne eine Gewerkschaft, und da merkst du schon, dass die Qualität der Flieger schlechter ist, ja. Das ist schon beängstigend, muss man ganz ehrlich sagen.
Hat nicht also eine Airline gesagt, sie würde gerne nur die Flugzeuge aus dem Werk in Renton haben und nicht auf die von Spirit?
Ich glaube ja.
Ja, irgendeiner hat das schon vor zwei Jahren gesagt oder irgendwie sowas, ne?
Ja. Und also das ist, also selbst woanders habe ich jetzt mitbekommen von jemandem, der sagte, ja, wir haben also Flieger, da ist irgendwie was kaputt gegangen, ist ja auch egal was. Nichts Großes, ja. Und dann brauchen die 3 Wochen, um das Teil zu bekommen, weil das auf dem Weltmarkt nirgendwo zu haben ist und komplett neu hergestellt werden muss, ja.
Ist das jetzt aber, ich glaube, das könnte nicht unbedingt ein Boeing-Problem sein, sondern das kannst du wahrscheinlich bei Airbus genauso haben, das Teil da
momentan. Ist tatsächlich ein Boeing-Problem, also das, was der Kollege, der erzählt hat, der arbeitet bei der anderen Airline, der sagt, das ist ein Teil, das ist jetzt nichts, das ist jetzt nichts Spezielles. Das ist ein Allerweltsteil, sage ich mal, was auch mal kaputt gehen kann. Und es muss tatsächlich neu hergestellt werden.
Hm. Okay.
Und es dauert ein paar Wochen, ja. Und warum? Ja klar, Teile herstellen, auf Lager legen, kostet halt Geld, ne? Also
ah,
da.
Okay, so meinst du. Ja, ja.
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 Und ich meine, also da kannst du hingucken, wo du willst. Wenn du schaust, wann Flugzeuge ausgeliefert werden sollen, das hängt alles in Zeitplanung daher. Und wenn man dann mal so ein bisschen fragt, dann weißt du plötzlich, ja, denen fehlen noch das Teil, denen fehlt das Teil. Die müssen noch hergestellt werden, Lieferkettenprobleme, wo ich denke, also ja, wenn ich so Flugzeuge baue seit irgendwie über 100 Jahren, dann geht das eigentlich schon, könnte das besser gehen, ja.
Ja. Naja.
Und das ist halt, da muss man halt sagen, das ist ein großes Problem, ja. Also ich glaube, es gibt mit Sicherheit Leute bei Boeing, die dieses Problem erkannt haben, die vielleicht auch dagegen arbeiten, also wegen dieser Unternehmenskultur. Ich glaube aber, das zu lösen, ist also eine ganz, ganz große Aufgabe, ja. Und das ist ein großes Problem, glaube ich.
Okay. Ja. Ja, aber eigentlich waren sie doch schon wieder auf einem guten Weg. Ich meine, okay, da war jetzt der Unfall, und da wolltest du den auch nochmal drauf ansprechen, auf die Äthiopien-Crash von der 737 Max? Oder?
Können wir gerne rausholen. Also,
nein, ich frage, das ist eine Frage an dich.
Nicht unbedingt. Also das hat sich ja leider da so mit eingereiht einfach. Ne?
Ja.
Ich glaube schon, dass durchaus eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass wieder irgendwas kommt. Ja, wie auch immer geartet, das ist halt The Black Swan. Ja, das wissen wir nicht. Aber das ist schon ein Thema. Und da muss man natürlich sagen, ich wollte gerade sagen, die Konkurrenz fiel mir jetzt gerade kein Wort ein, in Frankreich, in Spanien, in Deutschland,
ja.
Die lassen natürlich Sektorkorken knallen, ne? Also die Airbusse werden für eine Menge Geld verkauft, weil die werden natürlich jetzt gefragt, bis zum Gehtnichtmehr.
Da habe ich aber, also wie gesagt, ich kenne da so zwei, drei Ingenieure, die dazu auch so ein bisschen was gesagt haben, und die sind da nicht ganz so der Meinung. Ne? Die sagen halt, das ist schon ein wichtiger Airliner, und das reißt so die Branche so des Ganzen irgendwie so runter, und also so richtig überzeugt sind die. Eine so kaputte Boeing sehen die auch nicht gerne. Das habe ich gesagt. Ich glaube, die lassen nicht diese Korken knallen. Also nicht, weil das die ganze Branche so ein bisschen ins Licht rückt. Und vor allen Dingen bei denen auch die Inspektionen und alles jetzt natürlich anziehen, weil sie Angst haben, hey, ich meine, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass so ein bisschen zertifiziert sich so eine Airline ja betacken immer selber, weil sie können gar nicht anders, weil wer soll die Aufgabe machen als diejenigen, die das gebaut haben, sozusagen. Da sind die Regeln, die du anwenden musst, ne, die Zertifizierungsregeln und sowas. Aber die Expertise, das auch zu testen, die kriegst du auch nur aus, kriegst du nicht vom Amt, sagen wir mal so. Das geht nicht.
Ja, ja, klar. Ja. Und ich glaube, es wird noch ganz spannend. Jetzt die Tage war ein Artikel im Spiegel, wo es hieß, der Boeing Whistleblower ist tot.
Das war,
ich meine, ein Schelm, der Böses denkt, ja. Also,
der hat Suizid begangen, ne? War das nicht so, ne?
Das ist, ja. Und
ja.
Selbst das stelle ich noch in Frage. Also,
Also ich glaube, du hast zu viel. Ich gucke ja gerade die Serie Yellowstone. Kennst du die?
Nein,
das ist so eine Montana, spielt in Montana mit Cowboys, und da gebe ich dir recht. Also da wird heimlich hinter den Kulissen werden da alle gemordet und was weiß ich nicht alles und mit Brandzeichen versehen und all sowas. Also das ist schon ein sehr gruseliges Bild des glücklichen Country-Lebens, was da gezeigt wird. Aber dass sie denjenigen da jetzt der ist einfach, der Druck, also ich glaube eher, dass den extremen Druck nicht mal dann hatten wollte, den da.
Ja, aber welcher Druck wurde denn gemacht? Das ist ja die spannende Frage, ja. Und ich meine, wenn der Boeing-CEO sich stellt und sagt, oh, dieses mit dieser Tür, die da rausgeflogen ist, das war ein Safety Escape.
Ja, ja.
Geil.
Ja.
Geil.
Ja.
Da hast du noch was zu rausgesucht, oder?
Dazu habe ich was rausgesucht, und zwar, ich habe was gehört. Es gibt so einen anderen Podcast, der nennt sich die Airplane Geeks Podcast, ne? Und die hatten natürlich dieses Problem. Wir reden jetzt gerade über den Vorfall der Alaska her. Die haben wir ja auch hier mit Harry besprochen, mit den vier Bolzen, die ja am Ende wirklich nicht installiert waren. Und deswegen ist dieser Türplug da rausgefallen, ne? Und die haben wohl anscheinend auch darüber berichtet, und da kam ein Leserbrief bei denen rein und da wurde erklärt, wie es zu diesem Begriff gekommen ist. Also der hat so einen leichten Ursprung. Also und zwar ist es so, dass in dem Werk von Renten, da bewegen sich die Flieger ja wirklich wie auf so einem Fließband. Ne? Die bewegen sich da ständig vorwärts. Und jede Station hat irgendwelche Arbeiten zu erlesen. Das ist ja sehr viel Handarbeit am Ende, so Manufakturarbeit sozusagen. Und wenn einer laut Arbeitskarte, ich hoffe, da gibt es welche, die werden auch ausgedruckt, wenn da einer eine Arbeit nicht erledigt innerhalb der Zeit, dann wird das dann, das nennt sich dann Travel Work sozusagen, das, dann geht die Arbeit in die nächste Station weiter, wird dann da erledigt, ne? Und wenn es eine Arbeit aber komplett vergessen wird oder nicht erledigt wird, bevor das Flugzeug den Berg verlässt, dann ist es ein Escape, a Work Escape sozusagen. Mhm. Also eine Arbeit, die nicht passiert ist, die verloren gegangen ist, weggelaufen ist sozusagen. Ne? Da kommt dieser Begriff, ja. Das nennt sich Work Escape. Und so ein Work Escape übrigens, wenn ich jetzt weiter ausführen darf, wird da auch erzählt. Bei diesem Alaska-Flug wurde ein Work Escape festgestellt oder beziehungsweise vielleicht auch aufgeschrieben. Ey, wir haben diese Arbeit nicht gemacht, der Rumpf ist schon zu euch unterwegs, ne, sozusagen, von Spirit nach Renton. Die haben da vergessen, irgendwelche Nieten an dieser Tür festzumachen. Und das sollte jetzt repariert werden, oder da die Escape Work sollte dann praktisch repariert werden. Dazu wurde dieser Türplug ausgebaut, man hat die Nieten korrigiert, aber dann ist Boeing selber, also das Rentenwerk, einen Work Escape passiert und die haben diese Bolzen nicht wieder eingebaut. So ist es also einfach passiert. Hätte alles nicht so passieren sollen, aber es ist eine Erklärung dafür, wieso dieser Bolzen da jetzt, die vier Bolzen.
Und
deswegen kommt der Begriff Safety Escape.
Da waren noch andere Alaska Airlines Flieger, die keine Bolzen hatten. Waren das alles Escapes?
Anscheinend, ja. Ja. Alles Escapes. Aber da kommt der Begriff Safety Escape. Es ist natürlich ein dusseliger, aber das ist vor allen Dingen, das ist ein Begriff, da gibt es ein Interview, wo er das irgendwie gerade sagt, auch diesem John Oliver-Dings, da sagt er das, ne, da sagt dieser CEO, Safety Escape, das ist jetzt ein richtiges Wort, das hat er denen im Mund gelegt, also von der Kommunikationsabteilung, sagen wir mal, ne, und jeder Ingenieur wahrscheinlich, wenn es da bei Boeing noch welche gibt, die wussten, was das bedeutet, aber den hat die Reporter ihn gefragt, was ist ein Safety Escape? Und da hat man richtig gesehen, wie er, oh scheiße, das weiß ich eigentlich gar nicht. Naja, also ist schon ein technischer Begriff anscheinend, ne? Aber den Ingenieuren, also so in so Tech-Speak ist, ne, sozusagen.
Ja, ja.
Das kannst du keinem erzählen, der beinahe ums Leben gekommen ist. Oh, aus ist ein bisschen was durchgeschlüpft.
Ist schlecht.
Ja, genau. Ja.
Genau. Das war meine kleine Geschichte zu dem Klappradhersteller.
Ja. Jetzt ist die Frage natürlich, die ich an dich stelle. Magst du denn noch weiter diese Produkte des Klappradherstellers fliegen?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Produkte, die wir aktuell betreiben, sind ja schon ein paar Jahre älter. Das ist noch okay. Mhm. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickelt. Und das meine ich ganz ehrlich. Also ich bin mal gespannt, wie und wann sie das Ruder rumgerissen bekommen. Mhm. Weil ich meine, Boeing ist too big to fail. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja,
ne? Ich bin wirklich sehr gespannt, was das noch gibt. Und ich meine, klar, die Presse allein, die ist so sensibilisiert, dass egal was ist, werden die sofort auf irgendwas mit einem Boeing-Flugzeug drauf einsteigen. Und ist auch nicht richtig, muss man fairerweise sagen. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei dem besagten Klappradhersteller eine Menge ändern muss. Und da ist wirklich vieles im Argen. Es ist einfach so.
Ist es nicht so, dass der Kongress angeordnet hat, die Firmen, also dass man irgendwie versuchen soll, diese Trennung, die stattgefunden hat? Man hat ja das Werk von Spirit, wie heißt es eigentlich, Spirit Aerotech oder irgendwie sowas, ne? Das ist dieses andere Werk.
Ja,
genau. Das haben die ja getrennt, ne, sozusagen. Ich meine, es ist ja nun ein gängiges Prinzip, dass du alles in einzelne Profit-Center sowas aufgebaut. Das kommt mir in unserer Firma auch sehr, sehr vertraut vor, sozusagen.
Ja.
Dass man das irgendwie wieder zusammenführen will, sozusagen, vom Kongress her aus, irgendwie so angeordnet oder irgendwie so?
Ja, also Ich bin mal gespannt. Also du kannst von außen, kannst du natürlich Einfluss nehmen, gerade als Regierung, aber im Endeffekt muss die Änderung intrinsisch kommen.
Mhm.
Und ich möchte das ganz absichtlich allgemein formulieren. Boeing ist da bei weitem nicht das einzige Unternehmen. Und die spannende Frage ist eigentlich, wann dieser Zeitgeist von wir müssen alles an Gewinnen maximieren, koste es, was es wolle, koste es an Sicherheit, was es will. Ich frage mich, wann dieser Zeitgeist sich ändert. Und da muss ich schon sagen, egal welche Firma jetzt, ich meine jetzt tatsächlich keine spezielle Firma.
Mhm.
Das finde ich spannend bis beängstigend, weil wenn ich mich so umgucke, gibt es Firmen, Boeing ist schon durch dieses, ich nenne es immer das Tal der Tränen gelaufen mit den zwei Unfällen. Mhm. Und jeder Mensch, der da verunglückt ist, jeder Mensch, der gestorben ist, war ein Mensch zu viel.
Mhm.
Wenn man dann wieder zurückblickt, das ist im Grunde genommen aus, ja, ich mag jetzt mal sehr provokant sein, aus Geldgier war, aus wir wollen den Aktienkurs hochhalten, wir möchten Kosten sparen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass es auch Firmen gibt, die dieses Tal der Tränen noch vor sich haben.
Mhm.
Und das macht mir Sorgen, bin ich ganz ehrlich. Da denke ich mir, wann wird eine Änderung kommen? Wann wird eine Einsicht kommen? Das ist halt eben nicht alles nur der Aktienkurs, die Investoren sind, die zählen, sondern wann ist das Produkt wirklich wieder was wert ist, ja. Und da bin ich sehr gespannt. Das muss ich mal echt so sagen. Ganz ehrlich. Also ist natürlich vielleicht etwas, was nicht jedem gefallen wird, aber so ist die Sache halt gerade aktuell. Und
was mich so ein bisschen wundert ist, ne, ich meine, weil einiges dieser Luftfahrtbranche ja tatsächlich noch ein relativ stabiler Wachstumsmarkt, ne? Also du kannst natürlich sagen, hier, wenn du so Branchen hast, die nicht mehr wachsen, ne? Also wenn ich sag mal so, jeder irgendwann ein Auto hat, ne, oder genügend Auto hat und das werden nicht mehr genügend Autos verbaut, dann werden die halt, ich meine, sind wir ja in Deutschland, ne, dann werden die irgendwie größer, mehr Qualität, einfach nur um weiter das Geld zu steigern. Aber so richtig mit dem Auto als solches passiert ja irgendwie nichts, ne. Und dann geht es am Ende nur noch um die Profitmaximierung, wie das irgendwie rausgeht, um dann noch zumindest da irgendwie, der schrumpft sozusagen alles andere, nur durch das Auto. Aber beim Flugzeug ist ja eigentlich ist da noch Wachstum drinne. Also, ne, wenn man jetzt mal so den Kapitalismus da irgendwie reinschlägt, ne?
Ja, klar.
Dass da eigentlich noch kein Grund ist, da so dieses Lean, extrem Lean zu machen, so wie das Boeing gemacht hat. Also es, die wären besser dran, auch finanziell, wenn sie das nicht gemacht hatten, ne? Also das hat ihnen so viel Geld gekostet.
Selbst das stelle ich noch in Frage. Guck mal, jetzt mal, gehen wir mal weg von einem Hersteller, gehen wir mal zu einer Airline. Guck mal, als Beispiel, Air France, wie viel Totalverluste, wie viel Tote hatten die letzten 10, 15 Jahre, ja?
Ja, okay.
Und trotzdem buchen die Leute Air France.
Die buchen immer am Ende, jeder Unfall ist nach 2 Jahren vergessen und dann wird der Flieger gebucht, wie blöd. Also, ne?
Ja. Ja, und also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Air France steht da Airline ist oder irgendwas, also das möchte ich eh ganz klar sagen, aber wenn man sich anguckt, Toronto war mal so ein Runway Overrun, ja. Dann war die Concorde, ja, konnten sie nichts vor, ist aber ein Unfall, das ist halt das, was bei den Kunden ankommt.
Ja, klar.
Dann die 447 über Südatlantik, dies, das, noch was, das ist schon eine harte Nummer, ja, und trotzdem sind sie pleite gegangen? Nein.
Nein,
was,
aber
ich sag mal aus einer Manager-Sicht, was sagst du dann? Okay, wir können uns das leisten. Das ist jetzt sehr hart, aber wir können uns das leisten. Ja, also es ist doch okay.
Also man sagt, die Air France 447 hat der Air France irgendwie 1, sonst was Milliarden Umsatzverlust eingebracht. Ne, so. Also der Manager kann das am Ende in Zahlen reinfassen, aber wie du schon sagst, nach 2 Jahren ist es wieder vorbei, ne, sozusagen. Da kann man nur unter unserem Afgix und Hörern darauf hinweisen, guck dir an, mit wem du buchst und wie das ist. Und selbst dann ist es ja so, dass von der statistischen Einzelwahrscheinlichkeit ist völlig egal. Der eine hat mich darauf hingewiesen, dass dieser Air Serbia-Flug, der wurde ja durch so eine Wetlease-Geschichte irgendwie durch so eine, die in Malta stationiert ist, gemacht, ne? Und dieser Whitetail, ne, der fliegt auch für eine große deutsche grob fliege ich da auch Flüge, ne? Und ich bin sogar auch mit dieser Gesellschaft schon geflogen, sozusagen, diesen Wet Lease, bin ich auch so im Whitetail eingestiegen. Weil natürlich für den einzelnen Flug ist das statistisch nicht signifikant, ob du mit dem fliegst oder mit dem, wo der Lack hinten noch drauf ist. Ne?
Ja,
leider,
genau.
Leider.
Ja, und das ist halt so das ganze Setting. Und ich also das ist jetzt wirklich so gesagt, ich bin mal gespannt, wo das Ganze hingeht. Hm. Also, und es soll gar kein Schwarzmalen sein. Ich bin wirklich ergebnisoffen. Mhm. Aber ich sag mal, und deswegen auch fand ich es halt mal ganz interessant, dieses Thema Boeing halt irgendwie aufzugreifen. Das ist ja nur eine Firma oder ein Konzern von vielen, ja. Und ich bin sehr gespannt. Also, ich meine, es ist egal, ob du in der Luftfahrt guckst oder in der Automobilbranche. Ich meine, wir können jetzt mal einen Dieselskandal rausholen, ja.
Ja, genau.
Das ist ja genau dasselbe, ja. Gut, ich meine, wenn ein Auto stehen bleibt, kaputt geht, ist es vielleicht nicht so schlimm, als wenn ein Flugzeug abstürzt. Keine Frage. Aber die Richtung ist ja leider dieselbe, ne?
Ja. Naja, nichtsdestotrotz sind ja oft Mittelstandsbetriebe recht erfolgreich, weil sie eben da noch die Ehre sozusagen mehr im Herzen tragen als ein börsengezeichnetes Unternehmen, welches, wo der Vorstand nach 4 Jahren weg ist sozusagen oder sowieso nur einen 2-Jahres-Vertrag hat und in der Zeit kann er den Profit hochschrauben, weil er sagt dann, das ist ja bei uns auch genauso gewesen, bei unserer Geschichte, unserer Airline auch, dass dann da die Nächsten dann das wieder aufräumen mussten, was weil andere falsch gemacht hat. Aber in der Zwischenzeit sind die Profite besser gewesen und Gewinne haben gesprudelt und jeder war dann ein bisschen glücklich. Die Aktionäre auch, weil sie dann die Aktien wieder rechtzeitig verkauft haben. Ich bin jetzt ganz böse gerade natürlich, mal jetzt ganz schwarz, ne? Aber für Unternehmen, die nach Sicherheit gehen, ist Aktien nicht gut immer, ne? Also das stimmt.
Ja, völlig richtig. Und genau an diesem Punkt, wo man sagt, naja, also jetzt wird wieder gekungelt mit der FAA, mit der Zulassung und sowas alles, muss man ja auch sehen, dass die FAA da manchmal auch in die andere Richtung schießt. Ich hatte nämlich schon gesehen, die kleine Geschichte. Magst du die erzählen?
Jetzt, welche meinst du denn jetzt genau?
Mit dem 321 Neo und diesen No-Smoking-Signs.
No-Smoking-Signs. Ich mag die zwar gerne erzählen, ich kann es dir vorlesen, aber ich kann es dir, wir reden davon, dass United Airlines irgendwie ganz 5 A320, also ich muss erstmal hier aufräumen und wieder machen. Also du meinst, wir sollen langsam zum Ende kommen, sozusagen.
Ja,
okay, gut, alles klar.
Alles so wohl gesagt, was wir konnten.
Genau. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir reden ja auch schon eine knappe Stunde und du kommst ja auch gerade von der Arbeit sozusagen. Also das alles und zwar, das ist eine Geschichte, die ist, wann ist die passiert? So eine kleine Geschichte zum Ende sozusagen. Das ist im Februar, am 12. Februar 2024 ist das passiert. Da musste United Airlines 4 Flieger seiner Flotte grounden, weil sie ein modernes Design hatten von Airbus irgendwie bekommen sozusagen. Und da sind die No-Smoking-Signs immer automatisch eingeschaltet, weil das Rauchen ist an dem Flieger generell verboten. Und weil man sie nicht ausschalten kann vom Cockpit, war das doch so, und weil das irgendwie nicht sozusagen mit den alten Zulassungsbestimmungen in eine Richtung geht, hätten sie dafür eine Ausnahmegenehmigung gebraucht und die hatten sie nicht und da hat die FAA gesagt, ihr fliegt hier erstmal nicht weiter, beziehungsweise um jetzt Stress mit der FAA zu vermeiden, weil da sind sie ja sowieso gerade sehr, sehr vorsichtig, die da irgendwie anzufassen, haben sie die Flieger wegen praktisch No-Smoking-Signs, die permanent an waren, die sowieso immer permanent an waren, weil sie permanent vom Cockpit immer eingeschaltet sind, aber hier in dem Fall nicht ausgeschaltet werden konnten oder irgendwie was in der Art, wurden sie gegroundet, bis dieses Problem, dieses Papierkram, es ging ja nur um Papierkram, dass er geklärt war. Und das ist wirklich echt ein blöder Grund, oder?
Ein ziemlich blöder Grund.
Ja.
Jetzt können natürlich viele sagen, ja, das liegt auch daran, dass das Flugzeug von Airbus war, weil wäre das von Boeing gekommen, dann hätten die FAA-Approval, also die Leute, die das FAA-Approval geschrieben hätten, die werden ja bei Boeing angestellt.
Ach, du meinst, der wäre schneller gegangen, oder?
Ja, vielleicht. Wer weiß. Also ist jetzt eine reine Spekulation. Ein Schelm, der Böses denkt.
Okay, ja. Irgendwie war das bis
ich
jetzt.
Ich bin mal gespannt.
Ja, erzähl weiter. Ja. Entschuldigung. Ja.
Ich bin mal gespannt, was wir an Kontakt und Feedback bekommen, ob ich jetzt das totale Bashing abbekomme. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr kontroverses Thema und ich bin mal wirklich sehr gespannt, was ihr an Kommentaren, Fragen oder Feedback uns gibt.
Du meinst vor allen Dingen dieses die Management-Sicht versus die der Ingenieurs-Sicht sozusagen?
Ja, zum Beispiel. Ja, also okay. Ich glaube, das ist schon durchaus kontrovers und das ist ja auch schön. Also man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ja.
Also interessant, nochmal ganz kurz hier zurückzukommen, wie gesagt, auf die Unterschiede, wie man mit Piloten, aus der Pilotensicht, der Lion Air Crash und der Ethiopian Air Crash, wenn man jetzt so sich die Geschichten anhört, dann denkt man ja wirklich, das ist ein scheiß System. Die Piloten hatten keine Chance. Sie hatten eigentlich immer eine Chance. Ne? Das ist nur, erstmal wussten sie nicht oder sie haben halt falsch reagiert und oder nicht richtig reagiert. Ja, und ich glaube, der momentan, wenn man zurückblickt und das so reflektiert, dann ist die Meinung sehr stark gegen Boeing gekippt in den letzten paar
absolut.
Jahren.
Absolut. Ja.
Vorher war sie noch sehr positiv. Und man hat ja gesagt, ja, war doof designt, aber was waren das für Karpaiken da vorne im Cockpit? Und davon ist man komplett weggegangen, gefühlt. Man kann aber genau, trotzdem immer noch...
Früher war es immer Pilotenfehler, ne? Ja. Jetzt ist es Boeing-Fehler.
Boeing-Fehler. Und da gebe ich dir recht, so ganz so hundertprozentig würde ich das auch nicht unterschreiben. Weil man hätte die Sache schon... Es gibt immer Dinge, die im Cockpit passieren, die auch passieren können durch andere Fehlfunktionen und da musst du darauf reagieren können. Und für solches Verfahren, wie gesagt, gab es ein Verfahren. Ob man davon wusste, dass es MCAS war oder nicht, es gab dafür eine Lösung. Und die Lösung wurde überhaupt nicht angewandt. Ne? Also, ja. Und das würde ich auch mit starren Training, kein flexibles Training, so ein bisschen. Also, so wie ich es erlebt habe und du wahrscheinlich auch erlebt, ne?
Genau. Ja, klar.
Ja,
klar.
Genau.
Ja.
Okay.
Absolut.
Ja. Das war so eine düstere Folge. Was machen wir denn jetzt mit dem Ende? Hast du nicht noch irgendwas?
Nein, finde ich nicht. Also, nö, das ist jetzt, ich finde, das ist, also man kann ja auch Sachen ansprechen. Und Das finde ich ja auch, es ist ja eben nicht immer alles Ponyhof mit Geburtstag.
Ja, okay, gut.
Also. Und von daher, genau, wir haben einfach mal so ein bisschen uns Boeing angeguckt. Und ja, aktuell, ich meine, wer weiß, Steffen, vielleicht können wir in 2 Jahren sagen, an einer Podcast-Episode 242, die haben die Kurve gekriegt. Das würde mich freuen.
Ja, hoffe ich auch. Dann gebe ich nochmal zwei kurze Tipps. Du hast ja schon gesagt, dieser YouTube-Video von John Oliver sich anzugucken. Ne?
Ja, eine echte
ist
Empfehlung.
Ist aber Englisch, wohlgemerkt, und der redet schnell und Gott sei Dank nicht so schnell wie ich. Und benutzt da sehr viel, gleitet John Oliver Style immer in Witzen ab und dann kommt er wieder auf das Thema zurück, wer das mal gesehen hat. Aber da will ich noch einen zweiten kleinen Link hier als Instagram verklicken, weil wir so viel über die 737 geredet hat. Da gibt es so ein kleines Instagram-Video, wo über das 737 Type Rating, und da kommen wir auch wieder mit zurück zu dem 60 Jahre alten Design, ne? Wie man das Type Rating einer 737-Schulung am besten übersteht, nämlich indem man im Gym geht und diverse Übungen macht. Und das ist ganz lustig gemacht. Engine Failure, Manual Reversion, also Hydraulikausfall und sowas. Mit was für Kraft man da teilweise rangehen muss. Und das wird da gerade lustig dargestellt, dass man da doch in so einen alten Klapprad-Flugzeug aus den 60er Jahren einsteigt.
Sehr schön.
Sehr schön.
Ich bin gespannt.
Genau. Olli, wir sagen Tschüss. Sehe ich das richtig?
Ja, wir müssen erstmal sagen, wie können sich die Leute denn zurückmelden?
Ah, sie können zurück. Erstmal, sie haben uns zurückgemeldet. Das muss ich noch ganz kurz sagen. Es gibt so paar Feedbacks haben wir bekommen, paar Sternchen. Ich glaube, fast 5 Sterne bei 75 Stück. 5 Sterne bei iTunes bekommen. Und 2, 3 neue Kommentare sind da reingekommen in dem letzten Jahr. Vielen Dank euch, dass ihr was da reingeschrieben habt. Das freut mich sehr. Also da kann man uns erreichen, ne? Und ansonsten, du weißt, E-Mail, Fragen at comflywithus. Wir haben den Telegram-Channel, der sehr aktiv ist. Wir haben Mastodon at comflywithus at podcast.social sozusagen. Blue Sky gibt's auch noch, da weiß ich aber nicht, ob das alles so gut ist. So. Wir haben sogar CWU bei Threads, also diese Fairdiverse-Ableger von Instagram.
Braucht man das? Also ich habe das, gut.
Ja, es soll für die, ich glaube, das spezialisiert sich alles. Es extrem spezialisiert sich alles, in welche Themen man da reingeht. Und Insta gibt es auch noch, aber da mache ich nur Announcements sozusagen. Und dich gibt es ja jetzt auch bei Mastodon.
Ja gut, ist ja schon ein paar Tage her. Ich gucke auch echt selten rein. Ah. Aber wenn mich jemand anschreibt, antworte ich gerne.
Ja, und es gibt tatsächlich immer noch die Aviation Battle bei Frag CFU.
Sehr schön.
Sehr schön.
In diesem Sinne, einen schönen Abend und ich würde sagen, bis sehr bald.
Und ja, und du, jetzt gute Erholung und Schlupfgut, ne?
Jo, bis dann.
Jo, tschüss.